vereinbarte Debatte zu 20 Jahren EU-Osterweiterung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache und zuerst hat das Wort für die Bundesregierung die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Dr. Anna Lührmann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor fast genau 20 Jahren, am 1. Mai 2004, stand ich mit einer Europaflagge in der Hand mitten in einer euphorischen Menschenmenge. Ich stand auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt und Slubice. Pünktlich um Mitternacht eröffneten der damalige Außenminister Fischer und sein polnischer Amtskollege Cimoszewicz die Grenze zwischen Polen und Deutschland. Zeitgleich feierten Hunderttausende Menschen in ganz Europa diesen bedeutenden Tag, nämlich den Beitritt der 10 neuen EU-Mitglieder. Polen, Tschechien, Slowenien, Slowakei, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Zypern und Malta. In dieser Nacht wuchs die EU von 15 auf 25 Mitglieder. Rumänien, Bulgarien und Kroatien folgten wenig später. Wenn ich an diesen 1. Mai 2004 denke, kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut. Weil ich werde diesen Tag nie vergessen und ich glaube, so geht es Millionen Europäerinnen und Europäern. Meine Damen und Herren, die EU-Erweiterung ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Denn die neuen Mitgliedstaaten, die haben seit ihrem Beitritt enorm an Wirtschaftskraft hinzugewonnen. In Tschechien zum Beispiel hat sich das Bruttoinlandsprodukt nach 20 Jahren EU-Mitgliedschaft fast verdreifacht. Litauen hat seine Wirtschaftskraft pro Kopf im gleichen Zeitraum sogar vervierfacht. Unzählige Menschen haben seitdem über offene Grenzen hinweg Unternehmen aufgebaut, Familien gegründet, Freundschaften geschlossen. Und was lernen wir aus dieser Erfolgsgeschichte? Mut zahlt sich aus. Denn es ist ja nicht so, dass die EU-Erweiterung von Anfang an von allen bejubelt wurde, und ich höre hier immer noch skeptische Rufe. Zu groß seien die wirtschaftlichen Rückstände der Beitrittsländer. Viele befürchteten, dass die Zuwanderung von Arbeitskräften zu Niedriglohn und Arbeitslosigkeit führen würde. Das hat sich alles nicht bewahrheitet, meine Damen und Herren. Im Gegenteil. Heute sind 3/4 der EU-Bürgerinnen und Bürger davon überzeugt, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert. In den neuen Mitgliedstaaten fühlen sich 80% der Menschen als EU-Bürgerinnen und Bürger. Rückblickend muss man wirklich sagen, der politische Mut, die EU-Erweiterung voranzutreiben, hat sich ausgezahlt. Meine Damen und Herren, die EU-Erweiterung ist eine Erfolgsgeschichte, und diese Erfolgsgeschichte, die wollen wir jetzt fortschreiben. Denn es ist klar, auch die Zukunft der Ukraine, die Zukunft Moldaus, die Zukunft der Länder des westlichen Balkans und auch Georgiens, deren Zukunft liegt in der EU. Für die Menschen in diesen Ländern ist die EU ein Versprechen. Ein Versprechen auf ein Leben in Freiheit, ein Versprechen auf ein Leben in Frieden und in Sicherheit. Und dieses Versprechen, das müssen wir einlösen. Wir dürfen uns nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen, während Putin versucht, unsere Nachbarschaft zu destabilisieren. Denn die Erweiterung ist nicht nur gut für die Menschen in den neuen Mitgliedsländern, in den künftigen Mitgliedsländern, sondern sie ist auch in unserem ureigensten Interesse. Wenn unsere Nachbarschaft sicher und stabil ist, dann werden wir alle sicherer und alle stabiler. Denn es ist klar, und das sage ich hier auch noch mal deutlich, es ist klar, der europäische Traum, das ist Putins Albtraum. Und gleichzeitig müssen wir aber auch festhalten, eine größere EU ist nicht ganz automatisch auch eine stärkere EU. Um ihre Handlungsfähigkeit zu verbessern, müssen wir deswegen die EU auch reformieren. Dafür braucht es jetzt im Juni einen ambitionierten Fahrplan für Reformen. Und die Erweiterung und die Reformen müssen wir dann parallel vorantreiben. Und meine Damen und Herren, als der Deutsche Bundestag den Beitritt ratifizierte im Jahr 2003, da sagte Wolfgang Schäuble einen sehr, sehr schönen Satz. Er sagte, die neuen Mitglieder der Europäischen Union werden nicht jetzt erst Europäer, sie sind es schon immer gewesen. In Anlehnung daran möchte ich mit Blick auf die kommende Erweiterung nun heute sagen, die zukünftigen Mitglieder der Europäischen Union, die Menschen im westlichen Balkan, in der Ukraine, in Moldau und in Georgien. Sie werden nicht erst mit dem EU-Beitritt Europäerinnen und Europäer, sie sind es schon immer gewesen. Applaus Am 1. Mai dieses Jahres können wir also auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Lassen Sie uns gemeinsam diese Erfolgsgeschichte der EU-Erweiterung fortschreiben, voranführen. Lassen Sie uns Europa größer und stärker machen. Danke.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Patricia Lips.
Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle. Sie ist notwendig für unsere Sicherheit und für unsere Freiheit. So Konrad Adenauer vor 70 Jahren. Worte aus einer anderen Zeit und doch voller Aktualität. In der Nacht zum 1. Mai 2004 wuchs die Europäische Union von 15 auf 25 Mitgliedstaaten an. Allein wir hörten es in den Grenzorten Frankfurt an der Oder auf der einen und der polnischen Stadt Subice auf der anderen Seite feierten 200.000 Menschen in der Nacht. An diesem Tag besiegelte Europa vor allem seine Spaltung in Ost und West. Diese Wiedervereinigung Europas war gerade in Mittelosteuropa und den baltischen Staaten die Errungenschaft derjenigen Menschen, weniger der Politik, die sich trotz aller Widerstände nicht von ihrem Verlangen abbringen ließen, in Freiheit zu leben. Sie haben mutig die friedliche Revolution im zuvor kommunistischen Teil Europas erst ausgelöst. Versuche dafür gab es neben dem 17. Juni 1953 in der damaligen DDR auch bei eben jenen neuen Mitgliedstaaten früh. Ich denke an den ungarischen Volksaufstand 1956, an den Prager Frühling 1968, an den Kampf der Solidarność in Polen Anfang der 80er Jahre oder an den Sommer 1989, als Ungarn seine Grenze zu Österreich öffnete und so auch der Weg für den Fall der Mauer in Berlin bereitet wurde. Sie alle haben damit schon immer verstanden, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern erkämpft und immer wieder verteidigt werden muss. Dies zu verinnerlichen, ist für uns alle heute eine harte Notwendigkeit. Kolleginnen und Kollegen, der 20. Jahrestag der EU-Osterweiterung fällt in eine Zeit, in der sich die Welt neu sortiert, in der wir angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit einem Epochenbruch konfrontiert sind. Putin, der den Zerfall der Sowjetunion als, ich zitiere, die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts sieht und sichtbar alles unternimmt, um diese ehemalige Einflusssphäre brachial wiederherzustellen, versteht nur die Sprache der Macht. Dauerhaften Frieden wird es deshalb auch nur durch Stärke geben. Aber am Ende geht es um die Freiheit und die Sicherheit unseres gesamten Kontinents. Dieser Epochenbruch und der globale systemische Wettbewerb erfordern deshalb auch aus geopolitischen Gründen eine Forcierung der Anbindung weiterer europäischer Länder an die EU. Sie wurden bereits genannt: Westbalkan, Ukraine, Republik Moldau oder Georgien. Hierfür muss es Anstrengungen immer auf beiden Seiten geben, selbstverständlich. Wir dürfen es jedoch nicht zulassen, dass jene immer mehr in die Einflusssphäre anderer geraten. Die Erweiterungspolitik der EU muss sich auch daran orientieren, Leuchttürme der Freiheit, der Rechtsstaatlichkeit und des Wohlstands ganz bewusst als Gegengewicht zu Unterdrückung, Gängelung und Despotismus zu schaffen. Dazu müssen aber, und ich sage es ausdrücklich, zunächst wir innerhalb der EU zwingend unsere Hausaufgaben machen. Diese liegen zuvorderst in einer Stärkung unserer eigenen Handlungsfähigkeit bereits jetzt und einer weiteren Aufnahmefähigkeit in der Folge. Hierfür bedarf es rasch konkreter Reformschritte. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Kolleginnen und Kollegen, denn trotz mancher Zweifel im Vorfeld der Erweiterung damals und der ein oder anderen Kontroverse im Einzelfall heute, die EU-Osterweiterung war eine große Leistung und ein Erfolg. Europa wäre gerade heute ein ganz anderes. Vielen Dank.
Als Nächste hat das Wort für die SPD-Fraktion Doktorin Sandra Martens.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, liebe Gäste. Denke ich an Europa, dann sehe ich mich als Kind in Lettland bei meiner Oma auf dem Küchentisch sitzend, meine Füße in ihrem Schoß. Sie erzählt mir vom Krieg und ich höre gefesselt zu. Lettland wurde 1940 von Nazis okkupiert, bevor dann 1944 die Russen kamen. Aus den Geschichten meiner Oma sind mir nur die Sowjets als die Bösen in Erinnerung geblieben. Ich habe erst viel später verstanden, was das hieß, dass ihr Vater, mein Uropa, der Chef der Dorfpolizei war, dass sie polnische Männer auf den Feldern und Frauen im Haushalt als Aushilfskräfte hatten und dass die ganze Familie 1944 Richtung Westen geflohen ist und nach Schweden übersiedeln wollte. Dass ich dann doch in Liepaje, zu Deutsch Liebau, diesseits der Ostsee zur Welt gekommen bin, liegt daran, dass mein Uropa, der selbst auf der Flucht seine Nazi-Uniform nicht ausgezogen hatte, bei einer Rast am Waldrand vor den Augen meiner Oma von russischen Partisanen erschossen wurde. Er wurde am selben Waldrand anonym begraben und meine Uroma wollte allein mit ihren Kindern dann doch nicht die Heimat verlassen. So lebte meine Oma in der Sowjetrepublik Lettland und musste in den ersten Jahren nach dem Krieg eine gut abgestimmte Geschichte erzählen, wo der Papa denn abgeblieben sei und bestimmte Unterlagen, die mit seiner Arbeit in der Nazizeit zusammenhingen, gut verstecken. In der lettischen Erzählung waren die Russen keine Befreier. Sie waren die nächsten Okkupanten. Davon ist man bis heute überzeugt und befürchtet, dass so etwas wieder passieren kann. Der Beitritt Lettlands zur NATO und EU 2004 war deshalb unsere echte Befreiung. Wie wichtig Bündnisse sind, zeigt sich heute vielleicht sogar deutlicher als damals. Dieser 1. Mai 2004 hat sich aber nicht ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Es ist keiner der Tage, von dem man jeder 20 Jahre später noch genau weiß, wo er war oder was sie getan hat. Das schmälert aber keineswegs seine historische und geopolitische Bedeutung, sondern dürfte daran liegen, dass der Beitritt insgesamt gut 10 Jahre gedauert hat. Und vielleicht auch daran, dass wir bereits im März 2004 den Beitritt zur NATO gefeiert haben. Jahrelang waren unsere Abendnachrichten durch Öffnungen und Schließungen von Beitrittsverhandlungskapiteln geprägt. Das Gesicht des damaligen EU-Erweiterungskommissars Günther Verheugen erkannten selbst diejenigen, die sich sonst überhaupt nicht für Politik interessierten. Einer der letzten Schritte zum Ziel war dann das Referendum im September 2003. Für den Beitritt stimmten 67%, dagegen waren 32%, bei einer Wahlbeteiligung von stolzen 71,5%. Diese Zahlen zeigen, es gab nicht nur Jubel und Euphorie in der lettischen Gesellschaft. Einige waren skeptisch und haben sich gefragt, ob es nicht zu früh für ein neues Bündnis sei. Vor ein paar Jahren haben wir uns gerade erst von der Sowjetherrschaft befreit. Wollen wir unsere Souveränität schon wieder abgeben? Andere, die vielen Verlierer der Wende 1990, die es in Lettland genauso gab wie hier in Ostdeutschland, sie waren bis dahin von den neu gewonnenen Freiheiten herb enttäuscht und sahen sich beim EU-Beitritt genauso über den Tisch gezogen wie bei den Privatisierungen, Fabrikschließungen und Arbeitsplatzverlusten kurz nach der Wende. Dieses manchmal reale, manchmal auch nur diffuse Gefühl, nichts gegen viel Macht und viel Geld ausrichten zu können und irgendwelchen Herrschern ausgeliefert zu sein, rührt von der jahrzehntelangen Sowjeterfahrung, politisch nichts beeinflussen zu können. Wir hatten doch bis dahin keine wirklichen Bündnisse auf Augenhöhe erlebt. Wir haben lediglich erlebt, dass eine größere Macht uns okkupiert und uns vorschreibt, wie wir zu leben, zu denken und zu sprechen haben. Und dieses Gefühl ist nicht so einfach aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. Das wird auch an die Generationen weitergegeben, die selbst nichts mehr davon erlebt haben. Uns fehlte, und das spüren wir bis heute noch, Die Erfahrung selbst für unser Schicksal, für unsere Politik, für unser Glück oder auch Pech verantwortlich zu sein. Aber man muss Verantwortung übernehmen, wenn man Freiheit haben will. Und hier schließt sich für mich persönlich gewissermaßen der Kreis. Ich lebe und arbeite seit 2010 in Deutschland, habe inzwischen auch den deutschen Pass und bin tatsächlich die erste und bisher einzige, die es aus Lettland stammend in den Deutschen Bundestag geschafft hat. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie großartig die Freiheiten der EU sind, hier bin ich. Aber bei der EU geht es aber um mehr als nur den persönlichen Nutzen. Auf die Frage, womit Menschen die EU verbinden, nennt kaum jemand den europäischen Binnenmarkt oder die Abschaffung von Roaminggebühren. Freiheit, Demokratie und gemeinsame europäische Werte sind die Antworten. Und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine in unserer unmittelbaren Nachbarschaft verdeutlicht uns auf brutalste Weise, dass all dies nicht selbstverständlich ist. Unser Europa zu schützen, zu stärken und noch besser zu machen, das ist heute unsere Verantwortung. Und wir alle gemeinsam haben glücklicherweise die Möglichkeiten, diese Verantwortung wahrzunehmen und ihr gerecht zu werden. Als Vorsitzende des Unterausschusses Europarecht will ich meinen bescheidenen Beitrag dazu leisten, dass auch künftige Generationen die Vorteile eines freien, geeinten und friedlichen Europas genießen können. Die nächste Möglichkeit hierzu bietet sich bereits in gut einem Monat bei der anstehenden Europawahl. Ich lade Sie alle herzlich dazu ein. Nein, ich möchte Sie gar dazu auffordern, mit Ihrer Stimme für eine demokratische Partei unser Europa zu stärken. Und in Deutschland kann man übrigens zum ersten Mal bereits ab 16 Jahren an der Wahl teilnehmen. Liebe junge Leute, nutzt diese Chance. Ihr werdet schließlich noch am längsten in und mit eurem Europa leben dürfen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Harald Weil.
Frau Präsidentin, Damen und Herren, natürlich kann man es nur begrüßen, wenn nach fast einem halben Jahrhundert Zwangspause Mitteleuropa wieder zusammenwächst. Und gleichzeitig wollen wir uns auch fragen, was ist eigentlich von 2004 bis 2024 passiert? Und warum war in dieses Mitteleuropa-Paket auch eingemixt Malta und Zypern? Und bei Zypern sieht man ja, dass ein Zankapfel dadurch, dass er der EU beitritt, keinesfalls wirklich befriedet wird, sondern vorher bestehende Probleme durchfinanziert, fortbestehen, sich vielleicht sogar noch verschlimmern, eine Lösung in weite Ferne gerückt ist. Und das ist auch zu erwarten bei einer Erweiterung mit der Aufnahme weiterer Konfliktländer. Was hat man erlebt? 2005 Verfassungsreferendum in Frankreich und in den Niederlanden geplatzt. Also dieser Hang zum Zentralstaat war gleich eine Beigabe. Das konnten die Beitrittsländer ja auch nicht unbedingt auf dem Schirm haben, weil sie natürlich die EU der 80er und 90er, wo es auch schon genügend zu kritisieren gab, vor Augen hatten. Verfassungsreferendum geplatzt. Nichtsdestotrotz im Dezember 2009 der Vertrag von Lissabon, der eine weitere Gänsefüßchenverbesserung eingeführt hat, nämlich Artikel 42 Absatz 7, die Beistandsverpflichtung, wonach jedes Mitglied die Pflicht hat, alles in seiner Macht Stehende zu tun, wenn ein anderes Mitglied angegriffen wird. Das geht eigentlich noch über die NATO-Beistandsverpflichtung im Artikel 5 hinaus, wo nur die Rede davon ist, alles erforderlich für erforderlich Gehaltene zu tun. Also notfalls auch oder idealerweise das zur Verfügung stellen von Konfetti für die Siegesparade, die ja bei allen NATO-Unternehmungen der letzten Jahrzehnte ausgeblieben ist. So, die ökonomischen und sozialen Effekte, die sind natürlich teilweise schon vorher eingetreten. Das heißt, Zufluss von Investitionen durch Auslandsinvestoren, auch Tourismus, auch private Investments und vor allen Dingen auch der Zug der Arbeitskräfte gehen Westen, teils dauerhaft. Und diese Arbeitsmigration ist auch weitgehend ersetzt oder ja, mit, ergänzt, wenn man so will, durch die Sozialmigration in EU-Staaten, wo es eben mehr gibt als zu Hause, also eher eine negative Entwicklung, die sich auch fortsetzt oder festgesetzt hat. Die EU-Gelder, die da reingeflossen sind, haben natürlich in der Infrastruktur Sichtbares bewirkt und auch teilweise besser investiert als in den Ländern des Südens, also die überflüssigen Golfplätze und Flughäfen sucht man da vergebens. Man kann sagen, dass offenbar die neuen Mitglieder besser investiert haben als manches alte, teilweise auch in den Gründerländern, wenn man sich Italien anguckt. Nichtsdestotrotz hat dieses EU-Geld auch das Kleingewerbe und insbesondere die kleinteilige Landwirtschaft geschädigt, sofern die vorher existierte. Und es ist natürlich auch zu vermerken, dass dadurch das entwickelt wurde, was die EU-Krankheit in jedem Mitgliedsland darstellt, nämlich der politadministrative Komplex ist dadurch angefüttert worden, weg von der produktiven Wirtschaft, sei es Gewerbe, sei es Handel etc., hin zu Parteienwirtschaft, zu überdimensionierter Verwaltung. Alle Krankheiten Brüssels und des Westens wurden importiert, haben eine neue Klasse geschaffen, was nicht wirklich als Fortschritt gesehen werden kann. So, jetzt können aber diese Mitgliedsländer, die neuen Mitgliedsländer insbesondere, die noch nicht sich an diese ganzen Missstände gewöhnt haben, einen wertvollen Beitrag leisten, auch diejenigen, die auf Aufnahme erpicht sind, nämlich ein Opt-out aus dem militärischen Abenteuertum der EU, ein Opt-out aus umweltzerstörender Klimapolitik, ein Opt-out aus zentralplanerischer Agrar- und Industriepolitik und verheerender Außenwirtschaftspolitik, die auch nur noch aus Boykotten und Subventionen besteht, und ein Opt-out aus einer durchsubventionierten, vertragsbrüchigen Kunstwährung natürlich auch. Nur so, ich komme damit zum Schluss, nur so kann die EU substanziell und sinnvoll grundreformiert werden. Nur so kann der Nutzen der Erweiterung oder eines Beitritts den zu erwartenden Schaden übersteigen. Und ich danke allen neuen und künftigen Mitgliedern für die Beihilfe bei genau diesem Substanzreformprojekt. Dankeschön.
Als Nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Am 1. Mai 2004, 20 Jahre ist es her, hat die EU ehemalige Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts aufgenommen. Und mit den baltischen Staaten sind sogar drei ehemalige Sowjetrepubliken unserer Gemeinschaft beigetreten. Und vielen Dank, Frau Martens, für den eindrucksvollen Rede gerade von Ihnen, die sehr persönlich war. Mit den baltischen Staaten, die sich erst 13 Jahre zuvor von Moskau unabhängig gemacht hatten. Neben Estland, Lettland und Litauen haben aber auch Malta, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn und Zypern von ihrem Recht der freien Bündniswahl Gebrauch gemacht. Und diese bisher mit Abstand größte EU-Erweiterung von 15 auf 25 Staaten waren getragen von dem Gedanken, den Kontinent nach Jahrzehnten des Kalten Krieges in einer friedlichen, freien und demokratischen Gemeinschaft zusammenzuführen. Was nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa gelungen war, sollte nach dem Kalten Krieg in ganz Europa geschehen. Und deswegen ist dieser 1. Mai 2004, meine Damen und Herren, auch ein Feiertag für uns. Zur Realität gehört aber auch, dass die Lage heute eine dramatische ist. Und die Idealvorstellung, Sicherheit und Frieden gemeinsam mit Russland zu organisieren, müssen wir tragischerweise als gescheitert ansehen. Und diejenigen auch hier im Haus, Sie räumen erstmal Ihren Stall auf, ja? Mit russischen Geldern und chinesischen Spionen. Räumen Sie erstmal Ihren Laden auf, bevor Sie mich hier von rechts anmachen. Die Idealvorstellung, Sicherheit und Frieden mit Russland zu organisieren, ist gescheitert. Und diejenigen im Hause, die das nicht wahrhaben wollen, die müssen offensichtlich noch wach gemacht werden. Und es waren vor allen Dingen, meine Damen und Herren, die baltischen Staaten und Polen, die uns jahrzehntelang vor der imperialistischen Politik Putins gewarnt haben. Und es ist tragisch, dass diese Länder Recht behalten sollten. Und es ist mindestens so tragisch, dass das eben auch hier im Hause immer noch ignoriert wird. Viel wurde 2004 darüber gesprochen, ob die Erweiterung zu früh komme, ob die EU bereits in der Lage sei, diese 10 Staaten aufzunehmen. Heute wissen wir, es war richtig. Denn Russland hat bald danach begonnen, diejenigen Staaten, die Putin als natürliche Einflusszone betrachtet, zu destabilisieren oder direkt anzugreifen, wenn sie sich in Richtung Westen gewandt haben. Georgien 2008 und der erste Angriff auf die Ukraine vor 10 Jahren, 2014. Jede Form der Annäherung an die Europäische Union wurde als Verletzung russischer Sicherheitsinteressen gedeutet. Meine Damen und Herren, eine brutale Geschichtsverdrehung. Und es ist schlimm genug, dass wir das heute in diesem Hause von den radikalen Parteien hören müssen. Meine Damen und Herren, mit hybrider Kriegsführung sind wir konfrontiert mit asymmetrischen Angriffen und noch schlimmer mit Desinformationskampagnen und der Unterstützung eben gerade dieser antidemokratischen Parteien. So versucht der Kreml, Einfluss zu nehmen auf die EU-Staaten und versucht, den Zusammenhalt unseres Europas aufzubrechen und schlimmer unsere Gesellschaft zu spalten. Und meine Damen und Herren, die Europäische Union bedeutet für die Menschen in Frieden und Freiheit in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben und den Wohlstand zu mehren. Und diese Errungenschaften gilt es mehr denn je zu bewahren und zu schützen, denn sie sind ein unglaublich kostbares Gut. Die Europäische Union hat das Potenzial, noch größer zu werden. Staaten wie Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Moldau, nicht zuletzt die Ukraine, streben es an. Und meine Damen und Herren, die Bedingungen zum Beitritt sind eindeutig. Mitglied werden kann man nur mit einem Rechtsstaat und wenn man die europäischen Werte lebt. Und deswegen wird immer genau hingeschaut, wird das erfüllt. Denn die Europäische Union muss sich diesbezüglich reformieren. Und das wurde gerade schon gesagt, wir müssen die Handlungsfähigkeit der EU erhöhen und die Entscheidungsfindung nicht nur beschleunigen, sondern uns auch das Einstimmigkeitsprinzip vornehmen. Denn je größer wir werden, je weniger wird das letztlich funktionieren. Meine Damen und Herren, Russland wird alles tun, um zu verhindern, dass auch diese Staaten eines Tages Mitglied werden. Wir können das sehen, was in Serbien passiert, gerade in der Grenze zu Bosnien-Herzegowina und auch zum Kosovo. Die EU ist das größte Friedensprojekt seit Menschengedenken. Es ist eben nicht selbstverständlich. Und an der Stelle möchte ich auch den Vereinigten Staaten für die erneute Unterstützung an die Ukraine danken. Das bedeutet aber nicht für uns Hängematte. Das bedeutet für uns, dass auch wir mutig, couragiert und den Weitblick haben sollten. Es liegt in unserer Verantwortung, Geschichte zu schreiben. Es obliegt uns, ob wir auf der richtigen Seite Geschichte sind oder diese kruden Geschichten hier annehmen, meine Damen und Herren, an die jungen Leute gerichtet. Es ist Ihre Zukunft, es ist Ihre Europäische Union. Machen Sie viel daraus. Wir können Sie unterstützen dabei. Aber die Zukunft, Freiheit und Frieden liegt in Ihren Händen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Gunter Kriechbaum.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 1. Mai 2004, damit 20 Jahre Osterweiterung, ist ein Datum, was wir in Kürze feiern. Und es hängt aufs Engste mit unserer eigenen Geschichte zusammen. Denn ohne all diese Länder hätte es weder eine deutsche Wiedervereinigung gegeben, weder den Fall der Berliner Mauer noch den des Eisernen Vorhangs. Es war Helmut Kohl, der einst sagte, die ersten Steine der Berliner Mauer wurden durch Ungarn herausgebrochen. Ich würde ergänzen wollen, dass mindestens ein genauso großer Stein durch Polen herausgebrochen wurde. Denn es war eine freie Gewerkschaft, Solidarność. Es war eine kongeniale Konstellation der Gestirne, dass ein polnischer Papst im Vatikan saß und vor allem ein freiheitsliebendes Volk wie die Polen, die ihrerseits den Push gegeben hatten, für mehr Demokratie, für mehr Rechtsstaatlichkeit eingetreten waren. Wir dürfen uns erinnern, dass es zeitweise den Bürgern der DDR verboten war, nach Polen zu reisen. Sie hätten sich ja mit dem Virus der Freiheit anstecken können. All das hat am Ende den Diktatoren in Europa, in Osteuropa, nicht geholfen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir dieses Datum jetzt als Jubiläum begehen dürfen. Wir müssen allerdings auch dabei zur Kenntnis nehmen, dass es nicht eine europäische Gründungsgeschichte gibt, nicht eine europäische Integration. Während wir, Deutschland, Frankreich, die Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft, sehr viel stärker über den Friedensgedanken in die Europäische Union gekommen sind, sind die Länder, an die wir heute besonders denken, über den Freiheitsgedanken in diese Europäische Union gekommen. Das müssen wir manchmal mehr in Rechnung stellen, diese Sensibilität, die auch in diesen Ländern vorherrscht. Und das lenkt natürlich ganz besonders auch den Blick auf die künftigen Beitrittsstaaten und denen, mit denen wir jetzt eben in Verhandlungen treten. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, wenn wir die Beitritte der Vergangenheit so bewerkstelligen wollen, beziehungsweise die der Zukunft so bewerkstelligen wollen wie die der Vergangenheit. Wir brauchen ein abgestuftes Beitrittsverfahren. Wir reden nicht hier über Länder wie Österreich oder andere. Wir reden hier über Länder, deren Abstand einfach noch ein viel größerer ist zu den rechtlichen Regelungen, auch zu den Werten der Europäischen Union, als wir es aus der Vergangenheit heraus kennen. Deswegen halte ich persönlich es für richtig, wenn wir die Messlatte nicht wie beim Hochsprung bei 2,10 Meter auflegen und man sich dann nur den Kopf anhaut, wenn man versucht, drüber zu springen, sondern wir müssen das Beitrittsverfahren anders strukturieren, mehr als eine Treppe und hinter jeder Stufe einen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger dahinter hängen. Das heißt beispielsweise, wenn ein Land zu 100% mit der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union konform geht, dann lasst uns dieses Land als assoziiertes Mitglied bereits bezeichnen, mit Beobachterstatus im Europäischen Rat, mit Beobachterstatus im Europäischen Parlament. Kostet uns keinen Cent, keinen Euro, wäre aber ein deutliches Signal in Richtung China, in Richtung Russland, aber auch mit Blick auf Bosnien-Herzegowina, weil es erwähnt wurde, natürlich auch in Richtung Türkei und arabischer Raum. Diese geopolitischen Signale müssen wir heute geben, dringender denn je. Es ist aber auch wichtig, dass wir als Europäische Union unsere Hausaufgaben machen. Die Europäische Union muss aufnahmefähig sein. Das sind wir in diesem Zustand nicht. Wir müssen beispielsweise die Mehrheitsprinzipien verändern, mit Mehrheitsentscheidungen in Zukunft Prozesse auf den Weg bringen, damit es schneller geht. Wir müssen auch Ländern es mehr zulassen können, als in der Vergangenheit über den Prozess der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit voranzugehen, andere Länder mitzuziehen. Das halte ich für wesentlich, auch für die Zukunft. Ein letzter Satz sei in Richtung der jungen Generation gerichtet, die heute auch zahlreich auf der Tribüne, auf den Tribünen vertreten ist. Wenn Sie Klassenfahrten machen, bitte denken Sie nicht nur, so schön die Länder sind und die Städte an London, Paris und Madrid und Co. Gehen Sie auch mal bitte nach Bukarest, nach Sofia, in die Länder, genau auch die, an die wir heute denken, auch wenn Bulgarien, Rumänien erst 3 Jahre später dann in die Europäische Union hinzukamen. Europa lebt vom Zusammenleben, Städtepartnerschaften. Wir haben viele mit Frankreich heute, glücklicherweise. Aber genau diese Aussöhnung muss Pate stehen für ganz andere Regionen in Europa, wo diese Aussöhnung noch dringend notwendig ist, damit wir von einem vereinten Europa sprechen können. Herzlichen Dank.
Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Robin Wagener.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir heute auf die Straßen von Tiflis schauen, wo seit Wochen tausende Menschen für die europäische Zukunft ihres Landes demonstrieren, wenn wir nach Moldau blicken, wo eine mutige Präsidentin den EU-Reformkurs trotz aller russischen Destabilisierungsversuche vorantreibt, und wenn wir vor allem in die Ukraine schauen, dann sehen wir, wie das europäische Versprechen auf ein Leben in Freiheit, Würde, Sicherheit und Demokratie den Menschen auch in dunkelsten Zeiten Zuversicht verspricht. Die Europäische Union steht für Frieden statt Krieg, für Demokratie statt Unterdrückung, für Freiheit statt Diktatur, für Rechtsstaatlichkeit statt Willkür. Die EU-Osterweiterung ist und bleibt eine beispiellose Erfolgsgeschichte, und das trotz aller demokratischen Rückschritte, die es in manchen Ländern zwischenzeitlich gegeben hat und auch immer noch gibt. Aber nichts Wirklich nichts auf diesem Kontinent wäre besser ohne die EU-Osterweiterung. Sie war ein historisch wichtiger Schritt der Überwindung des Eisernen Vorhangs, der Trennung unseres Kontinents, die das Ergebnis zweier Diktaturen in Europa war. Ein Schritt der Versöhnung nach den deutschen Verbrechen der NS-Diktatur und ein Schritt des Zusammenwachsens nach dem Ende der sowjetischen Diktatur. Die Erweiterungspolitik war und ist Motor für politische und ökonomische Transformation und Wachstum in so vielen Ländern, sowohl in den beigetretenen als auch in den alten Ländern. Und die Erweiterung war und ist heute mehr denn je eine geostrategische Investition in Frieden, in Sicherheit, in Demokratie und in Freiheit auf unserem Kontinent. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, darum sind die EU-Beitrittsprozesse vor 20 Jahren so wichtig gewesen und darum sind die heute anstehenden Prozesse mit den Ländern des westlichen Balkans, mit der Ukraine, mit Moldau und auch mit Georgien verdammt wichtig. Darum muss es auch eine europäische Perspektive für Armenien geben und für ein demokratisches Belarus, wie wir es hier im Parlament zum Ausdruck gebracht haben. Die Europäische Union ist das Beste, was meiner Generation geschenkt wurde. Noch nie zuvor gab es in so vielen Ländern so lange Frieden in Europa. Viele, auch ich, haben lange geglaubt, dass dieser Frieden garantiert ist. Das ist er aber nicht. Das haben schon die blutigen Balkankriege der 90er gezeigt. Und das zeigt uns jeden Tag der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, 20 Jahre EU-Osterweiterung, das ist nicht nur ein Grund, in der Rückschau zu feiern, sondern das ist die Erinnerung an uns alle, zusammen alles dafür zu tun, um die Freiheit zu verteidigen, den Frieden in Europa wiederherzustellen und die EU zu einem noch größeren Demokratieprojekt zu machen. Die Diktaturen stehen zusammen. Auch wir als Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer müssen zusammen für die Freiheit stehen. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Rainer Rothfuß.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Trotz aller EU-Erweiterungseuphorie, seit dem Brexit ist die EU geopolitisch gesehen ein leckgeschlagenes Schiff. Auf der Erweiterungsliste stehen fast nur noch Staaten, die massiv Hilfe brauchen. Die Ukraine als vom Krieg zerstörtes Land überfordert als Beitrittskandidat die schwächelnde EU. Deutschlands Wirtschaft als Motor Europas oder besser gesagt als Melkkuh der EU stottert und stockt. EU-Sanktionen, die laut Außenministerin Baerbock Russland ruinieren sollten, waren ein Schuss ins Knie, ins eigene Knie. Die Sonne der wirtschaftlich aufstrebenden BRICS-Staaten geht unübersehbar im Osten Eurasiens auf. Die 12 EU-Sternlein im Westen verblassen. Es begann mit einer Lüge, titelte eine WDR-ARD-Doku über das völkerrechtswidrige NATO-Bombardement Serbiens, das vor 25 Jahren unter Rot-Grün hier im Bundestag beschlossen worden war. Wie geht die EU heute mit Serbien um? Mit der Pistole auf der Brust lädt man den Beitrittskandidaten ein. Akzeptiere das von uns gewollte Brechen der UN-Resolution 1244, akzeptiere die Abspaltung des Kosovo. Folge unserer aggressiven Linie im Russland-Sanktionskrieg und gebe deine Rolle auf als wertvolle außenpolitische Brücke zwischen Ost und West. Während die Obdachlosen aus aller Welt in den Straßen von Paris schon den Niedergang der Kern-EU andeuten, fantasieren die Monopoly-Geostrategen in Brüssel und Washington von einer Großmacht EU. Doch irgendwann wird Erweiterung zur Überdehnung. Wehe aber, wenn der Ballon platzt. Schon beginnt sich Serbien vom EU-Pfad abzuwenden und Präsident Vucic wird zum BRICS-Gipfel im Oktober nach Kasan reisen. Auch Deutschland wäre gut beraten, sich die Welt offen zu halten, statt sich von Brüssel und Washington an die immer kürzere Leine legen zu lassen. Denken Sie einmal eigenständig darüber nach. Danke schön.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Frank Schwabe.
kommt wenigstens was Vernünftiges.
Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Die Europäische Union ist in der Tat ein wundervolles Projekt. Es ist die Idee, sich zu verabreden auf gemeinsame Regeln und im Gegenzug dafür Frieden, Freiheit, wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu bekommen. Und so schrecklich der Brexit war, mein Eindruck ist, dass es am Ende ein heilsamer Schock für viele Länder der Europäischen Union war. Selbst für diejenigen, die sich gelegentlich rhetorisch gegen die Europäische Union inszenieren, niemand von diesen Staaten will aus der Europäischen Union austreten. Die Europäische Union aber ist nicht nur ein wirtschaftliches und soziales Projekt, sondern es ist eben auch ein Raum für Demokratie, Rechtsstaat und der Menschenrechte. Und welche Sorgen haben wir uns um Polen gemacht? Und wir machen uns Sorgen, ich darf das hier sagen, weil die Debatte auch im Land geführt wird, um Ungarn. Aber ich glaube, wir müssen mal nachdenken, wo wären diese Staaten in Sachen Rechtsstaatlichkeit eigentlich heute, wenn sie nicht die Leitplanken der Europäischen Union gehabt hätten? Und ich will gern auch an eine andere europäische Organisation erinnern, die in Deutschland wenig bekannt ist, die auch was mit diesen Werten Europas zu tun hat und eigentlich die große Schwester oder der große Bruder der Europäischen Union ist, weil es geografisch das große Europa ist, das repräsentiert nämlich 46 Mitgliedstaaten. Und ich will sagen, als Leiter der deutschen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats lege ich immer wieder Wert darauf, dass wir eine gewisse Eigenständigkeit haben und kein Anhängsel der Europäischen Union sind. Heute will ich aber gern sagen, dass wir versuchen sollten, diese Institutionen auch zusammenzudenken und zu überlegen, wie auch die Rolle des Europarats bei den zukünftigen Erweiterungsprozessen genutzt werden kann. Im Grunde liegt die Rolle des Europarats eigentlich auf der Hand, wenn man sich allein die bloßen Jahreszahlen des Beitritts der Länder anguckt. Alle Staaten, die 2004 Mitglied der Europäischen Union geworden sind, sind Jahre vorher Mitglied des Europarats geworden und haben die notwendigen Monitoring-Prozesse in Sachen Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte durchlaufen. So sind 7 der 8 Erweiterungsstaaten des 1. Mai 2004, den wir besonders erinnern, bereits zwischen 1990 und 1993 Mitglieder des Europarats geworden. Und warum sage ich das? Ich empfehle, die Staatsministerin ahnt es schon, ich empfehle, das auch für die Zukunft zu nutzen. Ich empfehle, die Mitgliedschaft des Europarats zu nutzen, auch für zukünftige Erweiterungsprozesse der Europäischen Union. Vor allem dann, wenn es um weitere Erweiterungsverfahren geht, nämlich zum Beispiel der 6 Westbalkanstaaten, Albanien, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien und eben auch Kosovos. Ich sage das deshalb, weil Premierminister Albin Kurti, Kosovos Premierminister, heute in Berlin ist, heute Morgen schon eine Rede gehalten hat in der Bertelsmann-Stiftung, heute Abend auch hier im Bundestag reden wird. Und trotz aller schwierigen Fragen der Anerkennung oder Nichtanerkennung Kosovos oder wie die Kosovaren lieber sagen, Kosovas, Kosovo gehört zur europäischen Familie. Ich finde, das müssen wir klar machen. Kosovo braucht die Anbindung an die Institutionen Europas. Es darf kein grauer Fleck bleiben in diesem europäischen Gefüge. Das wäre gefährlich für Kosovo selbst, aber auch gefährlich für die Entwicklung Europas. Kosovo hat sich verpflichtet, die Konvention des Europarats in nationales Recht zu implementieren, unter anderem auch die Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten von 1995. Und nach einem langen Streit ist die strittige Frage rund um das Kloster Dečani gelöst. Und Albin Kurti hat heute angekündigt, dass auch die Frage des serbischen Gemeindeverbandes im Kosovo in eine gute Zukunft geführt wird. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat in der letzten Woche die Aufnahme in den Europarat mit einer 4/5-Mehrheit beschlossen. Und ich will das mal sagen, die demokratischen Fraktionen aus dem Deutschen Bundestag haben jedenfalls diesem Beitritt zugestimmt. Und ich glaube, ich kann das hier so sagen, und es wäre wichtig, dieses Zeichen hier auch zu geben, dass jedenfalls in der breiten Mitte dieses Hauses dieses Ersuchen auch unterstützt wird. Und wir die deutsche Bundesregierung bitten, beim Ministertreffen im Mai einer solchen Aufnahme Kosovos in den Europarat zuzustimmen. Das wäre jedenfalls ein guter Schritt zu einer weiteren Phase der Erweiterung der Europäischen Union, der Integration der Ukraine, Moldaus und eben auch der Westbalkanstaaten inklusive Kosovos um Freiheit, Frieden, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit in Europa weiter voranzubringen. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die FDP-Fraktion Thomas Hacker.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bilder haben sich eingeprägt fürs Leben. Glückliche Menschen tanzen auf der Berliner Mauer. In den baltischen Ländern bilden sich kilometerlange Menschenschlangen und singen. Massendemonstrationen in Prag, Budapest oder Bratislava werden nicht niedergeschlagen. Diesmal bleiben die sowjetischen Panzer in den Kasernen Glasnost und Perestroika verändern Europa. Das Aufbegehren gegen die sowjetische Diktatur in den friedlichen, singenden oder samtenen Revolutionen erkämpfen sich mutige Europäerinnen und Europäer ihre Freiheit. Der Zerfall der kommunistischen Gewaltherrschaft erfolgte nicht überall friedlich. In Rumänien ließ Ceausescu wahllos auf die Demonstranten schießen. Der Zerfall Jugoslawiens hatte furchtbare Bruderkriege zur Folge, bis schließlich die NATO eingriff. Spannungen bleiben bis heute. Und doch, der Fall des Eisernen Vorhangs schuf ein neues Europa, ein geeintes, ein freies Europa. Die Gründerväter und Mütter der Europäischen Union nutzten nach dem Zweiten Weltkrieg die Chance, das Fundament zu legen: Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung und Wohlstand. Die Menschen in Mittel- und Osteuropa sehnten sich nach den gleichen Werten und bekamen sie viele Jahre nicht. Die Aufteilung Europas durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt von 1939 und die Konferenz von Jalta 1945 wirkte nach. In den Staaten des Warschauer Pakts erstickten die Regime jeden Versuch der Freiheit und Selbstbestimmung im Keim. Aber 1989 wurde Undenkbares Realität. Der wirtschaftliche und moralische Zerfall der Regime war nicht mehr aufzuhalten. Die Freiheit hatte gesiegt, die Demokratie. Jetzt machten sich die Länder auf, Teil der westlichen Staatengemeinschaft zu werden, in der Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik. Der Beitritt zur Europäischen Union von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern 2004, vor 20 Jahren, und von Bulgarien, Rumänien und Kroatien wenige Jahre später war die logische Konsequenz. Geschichte hat sich vollendet. Der Beitritt der Staaten war nicht frei von Sorgen, von Vorurteilen der bisherigen Mitglieder. Es gab Übergangsfristen. Volle Freizügigkeit ließ noch auf sich warten. Aber die EU wurde nicht überschwemmt von billigen Arbeitskräften, Handwerksbetrieben oder Preisdumping. Das Wohlstandsversprechen für die neuen Mitglieder war kein Märchen. Wirtschaftliche Zusammenarbeit bringt Wachstum. Und Wachstum bringt Arbeitsplätze und Wohlstand. Die Länder haben sich erfolgreich in den EU-Binnenmarkt integriert. Ihr Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen. Deutlich gestiegen, die Arbeitslosenquote gesunken. Sie sind zum Ziel ausländischer Direktinvestitionen geworden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute können wir mit Stolz sagen, die Erweiterung der EU um die Länder Mittel- und Osteuropas ist ein Erfolg, ein grandioser Erfolg. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stehen wir wieder vor einer neuen Realität. Wie nach 1989 ist die Strahlkraft der EU in ihrer Nachbarschaft nicht erloschen. Die 6 Staaten des Westbalkans, die Republik Moldau, Georgien und die Ukraine sehen ihre Zukunft in der EU. Neue geostrategische Notwendigkeiten bringen eine neue Dynamik, öffnen neue Beitrittsperspektiven. Gleichzeitig muss sich die EU selbst auf die nächsten Erweiterungen vorbereiten. Allen Beitrittsaspiranten muss aber auch klar sein, die EU ist mehr als ein Wirtschaftsverein, sie ist ein Wertebündnis. Zum Fundament der EU gehören die Freiheitsrechte und die Kopenhagener Kriterien, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung von Menschenrechten, der Schutz von Minderheiten. Reformen im Vorfeld des Beitritts müssen unumkehrbar sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 20 Jahren wurde die Europäische Union ein Stück größer, ein Stück besser, ein Stück vollkommener. Vollkommen wird Europa erst sein, wenn die Länder des westlichen Balkans, wenn die Ukraine, die Moldau und perspektivisch Georgien gleichberechtigte Teile des gemeinsamen Europas sind, in Freiheit, in Frieden. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Ralf Brinkhaus.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist schön, dass wir heute mal was feiern, weil wir feiern hier ja eigentlich sehr wenig Erfolgsgeschichten. Und 20 Jahre EU-Osterweiterung ist eine Erfolgsgeschichte. Der eine oder andere, der hier im Saal sitzt, hat daran mitgewirkt. Und deswegen ist es gut, dass wir uns heute einfach mal freuen. Meine Damen und Herren, aber nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. Und es ist schon mehrfach angesprochen worden, es ist nicht nur Ukraine, die Republik Moldau, Georgien, sondern auch der Westbalkan, der noch vor der Tür steht. Und deswegen gestatten Sie mir drei Gedanken. Der erste Gedanke: im europäischen Vertrag, im EU-Vertrag, im Artikel 2, da steht was über Menschenrechte, über Demokratie, über Freiheit, über Gleichheit, über Schutz von Minderheiten. Das steht im Artikel 2, vor dem Artikel 3. Im Artikel 3 steht nämlich drin, was die Europäische Union überhaupt macht. Und das ist mit Bedacht gemacht worden, weil die Europäische Union nicht in erster Linie eine Wirtschaftsunion ist und auch nicht in erster Linie eine Friedensunion, sondern in erster Linie eine Werteunion. Und meine Damen und Herren, diese Werte, die dort niedergelegt sind, die sind die Grundlage, die sind die Leitlinie, sie sind die moralische Grundlage für unser politisches Handeln. Und deswegen sollten wir auch ganz klar betonen, auch hier und heute, wer diese Werte teilt, ist herzlich willkommen in der Europäischen Union. Wer diese Werte nicht, und ich sage das ganz ausdrücklich auch, nicht mehr teilt, der muss sich überlegen, ob die Europäische Union der richtige Platz ist, meine Damen und Herren. Zweiter Gedanke. Es ist ja so, dass wir im Europaausschuss sehr oft Gäste haben, insbesondere vom Westbalkan, und die beklagen sich dann und sagen, wir warten jetzt schon so lange darauf, dass wir Mitglied in der Europäischen Union werden. Stimmt auch, Montenegro beispielsweise 15 Jahre, bei anderen Ländern geht der Prozess noch viel, viel länger. Da muss man allerdings immer wieder sagen, es liegt nicht an uns, sondern der Beitrittsprozess ist klar definiert. Es ist klar definiert, welche Bedingungen ihr zu erfüllen habt und ob das schneller oder langsamer geht. Das liegt an den Politikerinnen und Politikern in euren Ländern. Kleine Botschaft nach Georgien zum Beispiel. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ein besseres Erwartungsmanagement machen, gerade bei den neuen Beitrittskandidaten, dass wir ganz klar sagen, wir haben bestimmte Kriterien, die erfüllt werden müssen. Und an der einen oder anderen Stelle ist es so, dass mir auch an dieser Stelle die Euphorie, die auch hier im Deutschen Bundestag da gehegt wird, manchmal etwas zu groß ist, weil diese Euphorie, so berechtigt sie auch sein mag, immer dazu führt, dass Erwartungen geweckt werden, die wir da nicht erfüllen können. Und deswegen muss man ganz klar sagen, der Beitrittsprozess ist hart, der ist aufwendig, es gibt keinen Rabatt, es gibt keine Überholspur und es liegt an den Ländern selbst, die Bedingungen zu erfüllen oder nicht zu erfüllen. Dritter Gedanke, meine Damen und Herren, es ist so, dass es aus geopolitischen Gründen und auch weil die Menschen es verdient haben, das ist an dieser Stelle gesagt worden, sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Erweiterung der Europäischen Union, dass wir Europa vollenden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir diskutieren momentan sehr, sehr stark anhand der geopolitischen Linien. Ja klar, wir wollen alle die Ukraine an uns binden, um sie zu schützen. Ja klar, wir wollen den Westbalkan in Europa haben, damit dort kein Vakuum geschaffen wird für Chinesen, für Saudi-Arabien, für die Türkei oder für die Russland. Das ist die eine Sache, die ist wichtig. Aber die andere Sache ist auch wichtig. Die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union muss erhalten bleiben. Wir als Europäer können nur zusammen gegenüber den großen Polen, China und USA erfolgreich sein. Aber dafür müssen wir auch zusammen handeln können. Und dieses Zusammenhandeln können, das ist manchmal sehr anstrengend und schwer. Stichwort Ungarn, Stichwort Einstimmigkeitsentscheidung. Und deswegen müssen wir uns auch fragen, sind unsere Institutionen tatsächlich reif dafür, neue Länder aufzunehmen? Was müssen wir da noch tun? Denn eins ist auch wichtig, meine Damen und Herren. Es ist so, dass wir klar auf der einen Seite eine Erweiterung brauchen, aber auf der anderen Seite die Handlungsfähigkeit, die Integrität, die Vertiefung der Integration, gerade im Bereich Außenwirtschaft und Sicherheitspolitik, ist auch wichtig. Und das sollten wir auch bedenken und sollten dabei aus den Erfahrungen von 20 Jahren EU-Osterweiterung lernen. Dankeschön.
Als nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Dr. Anton Hofreiter.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 20 Jahren, der 1. Mai, war ein historisches Datum für die Europäische Union. Es ist bereits erwähnt worden, Die Europäische Union, nicht Europa, die Europäische Union ist um 10 Länder erweitert worden und relativ bald darauf sind 3 weitere Länder gefolgt, Bulgarien, Rumänien und als letztes Beitrittsland Kroatien. All diese Länder waren und sind immer Teil Europas, aber sie sind auch zur Europäischen Union beigetreten. Und wir hatten gestern eine sehr gute Veranstaltung im Europaausschuss, wo von den 13 beigetretenen Ländern die Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden von immerhin 11 Ländern dabei waren. Und diese Veranstaltung hat noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig es auch für Deutschland ist, dass wir intensiv im Dialog sind mit all diesen Ländern und genau zuhören, was sie uns zu sagen haben, nämlich sie kennen manche Regionen besser, sie verstehen manche Dinge besser und es wäre dringend notwendig, dass wir die Erfahrungen der letzten Jahre ernst nehmen. Nämlich gerade diese Länder, es ist schon angesprochen worden, aus dem Baltikum, die haben uns vor vielen Jahren schon gewarnt, was ist mit Nord Stream 2, was ist mit dem imperialistischen, wieder aggressiv werdenden Russland. Und wir haben den Ländern gesagt, schaut mal, wir sind Deutschland, wir sind so groß, wir haben so viele Erfahrungen, wir haben die ganzen Probleme im Griff. Ihr habt ein Sowjetunion-Trauma, wir wissen es besser. Und jetzt, spätestens seit dem 24. Februar 2022, kann man klar erkennen, wer es besser wusste. Die baltischen Staaten wussten es besser, Polen wusste es besser. Und ich glaube, da ist für uns eine Lehre drin, nämlich was auch gestern wieder deutlich geworden ist, wir wissen oft gar nicht so viel, was in unseren europäischen Nachbarn diskutiert wird, aber die wissen sehr, sehr genau, was bei uns diskutiert wird. Die achten sehr genau darauf, was wir besprechen. Und deswegen muss uns bewusst sein, dass wir für ganz viele Nachbarländer ein zentraler Ansprechpartner sind. Und es muss uns bewusst sein, dass sehr genau darauf geachtet wird, was wir hier diskutieren. Und gleichzeitig müssen wir lernen, als inzwischen mächtigstes Land innerhalb der Europäischen Union, was in den Nachbarn diskutiert wird. Die sind oft näher dran, haben sehr diverse Erfahrungen und es muss in unserer Politik berücksichtigt werden. Und das, glaube ich, könnte eine der ganz großen Stärken der Europäischen Union sein, wenn wir die unterschiedlichen Erfahrungen unserer Nachbarländer auch in unsere Politik, auch hier im Bundestag einfließen lassen. Und deswegen bin ich auch ein sehr großer Befürworter, nicht nur, dass die Regierungen enger zusammenarbeiten, sondern dass auch die Parlamente enger zusammenarbeiten. Wir brauchen deutlich mehr Parlamentsdiplomatie, um zu verstehen, was in den vielen Parlamenten unserer Nachbarn diskutiert wird. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir sowohl aufnahmefähig als auch aufnahmewillig sind. Denn es ist nicht nur im Interesse der Ukraine, der Westbalkanstaaten, Georgiens, am Ende auch Armeniens und der Republik Moldau, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden, sondern es ist auch in unserem eigenen sicherheitspolitischen Interesse. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Norbert Kleinwächter.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Wenn man Ihren Reden so zuhört, könnte man ja glatt meinen, die Europäische Union sei der reinste Hort des Friedens, der Freiheit und des Wirtschaftswunders. Meine Damen und Herren, hören Sie auf, den Leuten solche Märchen zu erzählen. Das Gegenteil dessen ist wahr. Und ich will es Ihnen gerade an der EU-Osterweiterung und an Ihrem Märchen, das hätte die Wirtschaft beflügelt, beweisen. Das durchschnittliche jährliche Wirtschaftswachstum lag bei allen EU-Beitrittsländern von 2004 vor ihrem Beitritt höher als danach. Die EU hat nicht die Wirtschaft beflügelt, sie hat sie gebremst. Polen hat verloren von 4,32 auf 4% im Schnitt. Ungarn hat verloren von 2,36 auf 2,27% im Schnitt. Die Euro-Länder, die den Fehler gemacht haben, dem Euro beizutreten, Estland, Lettland und Litauen, waren bei 6% gewesen, sind unter 3% per annum Wirtschaftswachstum gefallen. Die Europäische Union beflügelt nicht das Wachstum. Sie erdrosselt durch ihre Bürokratie die Wirtschaft und das Wachstum, meine Damen und Herren. Die Länder des Ostens, die der EU beigetreten sind, waren dem Joch des Sozialismus entflohen. In ihrem Streben nach Freiheit arbeiten wir daran, dass Sozialismus in der Europäischen Union keine Chance hat. Vielen herzlichen Dank.
Als Nächste hat das Wort für die Gruppe Die Linke Susanne Hennig-Welsung.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Erweiterung der EU war richtig und bleibt richtig. Die entscheidende Frage ist, unter welchen Vorzeichen die EU weiter wächst. Setzen sich diejenigen durch, die in der EU lediglich ein Vehikel sehen, um die eigenen nationalen Interessen besser durchzusetzen, oder diejenigen, die Europa tatsächlich weiter zusammenführen und es dazu besser gestalten wollen? Die europäische Integration ist im Kern eine fortschrittliche, eine linke Idee. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus. Statt guter Nachbarschaft diktieren die großen, die kleinen Staaten den Kurs. Statt humaner Aufnahme von Geflüchteten immer mehr Abschottung. Statt Kern einer Friedensordnung zu sein, setzt Europa immer mehr auf das Militärische. Statt mehr soziale Rechte wird den Interessen der Wirtschaft Vorrang eingeräumt. Aber auch wenn das alles so ist, so heißt es doch gerade nicht, dass wir zu den alten Verhältnissen zurückkehren müssen. Soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden, all das sind übergreifende Herausforderungen. Sie lassen sich nicht allein mit nationaler Politik bewältigen. Statt sie auszuhöhlen, gilt es, die europäische Idee voll zur Geltung zu bringen. Die Bundesregierung bleibt hier deutlich hinter dem zurück, was möglich und notwendig wäre. Die gemeinsame Währung wird bis heute nicht durch eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik untersetzt. Dem Schutz von Unternehmen steht bis heute kein vergleichbarer europaweiter Schutz der Beschäftigten gegenüber. Selbst Verbesserungen im Detail kommen nicht zustande, beziehungsweise erst spät bei der Lieferkettenrichtlinie, dem Aus für Verbrennerautos oder in den Abgasregeln für Lkw. Immer wieder steigt die Ampel auf die Bremse. Es ist ein Irrglauben zu meinen, weniger Europa würde die Skeptiker besänftigen und den antieuropäischen Populisten von Orbán bis Wagenknecht das Wasser abgraben. Das Gegenteil ist der Fall, weil Brüssel hinter dem zurückbleibt, was den Menschen nützen und was sie schützen würde, gewinnen die Antieuropäer an Zulauf. 20 Jahre Osterweiterung sind daher nicht nur ein Anlass zum Feiern. Sie sind eine Verpflichtung, das halbvolle Glas weiter zu füllen. Eine Arbeitsschutzrichtlinie zum Schutz vor Stress und körperlicher Überlastung, eine europäische Erwerbslosenversicherung, eine soziale Fortschrittsklausel, um sozialen Grundrechten Vorrang gegenüber Unternehmensinteressen zu geben, das und anderes würde mehr Europa in den Köpfen und Herzen der Menschen stärken. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es, worauf es ankommt. Vielen Dank.
Als Nächster hat das Wort für die SPD-Fraktion Fabian Funke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Am 1. Mai 2004, am ersten Tag der EU-Osterweiterung, war ich 6 Jahre alt. Ich lebte damals in Pirna, wie heute, knapp 20 Kilometer entfernt von der tschechischen Grenze. Die meisten Menschen in Deutschland denken, wenn sie an die Europäische Union denken, zuerst an Städte wie Paris, Rom und Amsterdam. Ich denke zuerst an Prag. Ich denke an die europäischen Städte Frankfurt-Oder und Görlitz, die sich sowohl in Deutschland als auch in Polen befinden. Ich denke an Pirnas polnische Partnerschaft Boleslawice, an tschechische und polnische Autokennzeichen auf unseren Straßen. Ich denke nicht an all diese Dinge, weil ich mich irgendwann an sie gewöhnt habe. Ich denke auch nicht an sie, weil ich mir große Mühe gegeben habe, mich auf sie einzulassen. Nein, ich verbinde alle diese Dinge mit der Europäischen Union, weil ich mich an gar keine andere Europäische Union erinnern kann. Dass die EU mal anders aussah, dass sie an der Oder oder mitten in der sächsischen Schweiz endete, dass auf den eben erwähnten Autokennzeichen kein blauer Hintergrund mit gelben Sternen war, daran kann ich mich größtenteils nur noch aus Geschichtsbüchern und Fotoalben erinnern. Und ich führe das hier nicht nur als geschichtsrührigen Pathos an. Die politischen Herausforderungen der Europäischen Union sind zu ernst, als dass wir hier und heute nur Freude schöner Götterfunken singend und die Europafahne schwingend Wohlfühlreden halten können. Nein, ich hebe diese biografischen Punkte so hervor, weil meine Lebenswirklichkeit in der bereits erweiterten EU natürlich auch meinen politischen Blick auf die aktuellen Herausforderungen wesentlich beeinflusst. Wenn es für immer mehr Menschen in Deutschland, junge Menschen, Menschen wie mich, selbstverständlich ist, dass die Länder Zentral- und Osteuropas zur Europäischen Union gehören und auch schon immer zur Europäischen Union gehörten, dann muss das zwangsläufig auch auf das Handeln deutscher Politik Einfluss haben. Die Zeiten, in denen Deutschland und Frankreich sich bloß auf etwas einigen mussten, damit es in Europa Realität wird, sind lange vorbei. Das haben wir allerspätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gesehen. Der Mittelpunkt europäischer Politik hat sich damit unweigerlich gen Osten verschoben. Und ich bin Bundeskanzler Olaf Scholz deswegen auch so dankbar, dass er seine große europapolitische Rede im Jahr 2022 in Prag gehalten hat und dass er gemeinsam mit Donald Tusk und Emmanuel Macron das Format des Weimarer Dreiecks demonstrativ wiederbelebt und gestärkt hat. Das Weimarer Dreieck muss zu dem zentralen Impulsgeber für die Zukunft der Europäischen Union werden. Denn auch wenn die meisten von uns hier im Raum nach der polnischen Parlamentswahl im vergangenen Jahr aufgeatmet haben, so dürfen wir nicht den Fehler begehen, Deutschland gänzlich aus der Verantwortung für die oft von gegenseitigem Frust und Misstrauen geprägten deutsch-polnischen Beziehungen der letzten Jahre zu nehmen. Auch Deutschland hat in dieser Beziehung einiges an Demut wieder zu entdecken. So waren unsere Partnerinnen in Warschau, Prag, Vilnius und Tallinn, die uns allerspätestens seit 2014 immer wieder vor den imperialen Ambitionen Russlands warnten, die eine Neuausrichtung der europäischen Sicherheitsarchitektur einforderten, die die Risiken der einseitigen deutschen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas benannten und die mitunter auch klar aussprachen, dass Deutschland seiner Verantwortung für die Sicherheit der Europäischen Union nicht ausreichend nachkam. Wir hätten früher auf sie hören sollen. Denn wir müssen feststellen, erst die Erweiterung von 2004 hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die EU so wirtschaftlich stark, global einflussreich und geopolitisch relevant ist, wie sie es heute ist. Eine Europäische Union ohne seine Mitgliedstaaten Zentral- und Osteuropas wäre im Jahr 2024 kein politischer und wirtschaftlicher Akteur von globalem Gewicht, sondern lediglich ein regionaler Interessensverband. Die Erweiterung der EU hat sie erst zu dem gemacht, was sie heute ist. Und deshalb ist es umso tragischer, dass seit der zweiten Erweiterungsrunde von 2007 in 17 Jahren mit Kroatien lediglich ein weiteres Land in die Europäische Union aufgenommen wurde. Die Erweiterungsdynamik von 2004 wurde in den letzten zwei Jahrzehnten schmerzlich verschleppt. Den politischen Preis dafür zahlen wir alle heute. In der Ukraine, auf dem Westbalkan und auch in der Türkei. Mit Krieg, sicherheitspolitischer Instabilität und einer proeuropäischen Dynamik, die in zu vielen Gesellschaften und bei zu vielen Menschen angesichts jahrelanger Hinhaltemanöver zu Verbitterung geführt hat. Der historische Erfolg der Erweiterung von 2004 und die verlorenen Jahrzehnte danach lehren uns, wir dürfen die aktuelle proeuropäische Dynamik der Beitrittskandidaten nicht erneut verspielen. Wir müssen es ernst meinen mit Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, dem Kosovo, Georgien, der Moldau und der Ukraine. Denn auch vor 2004 gab es Zweifler. Auch damals war es schwer, die Erweiterung gegen nationale Befindlichkeiten und wirtschaftliche Bedenken durchzubringen. Aber der politische Erfolg heute spricht für sich. Deshalb anlässlich der anstehenden Europawahl mein Appell an alle demokratischen Kräfte hier im Haus. Erteilen wir den Antieuropäern eine klare Absage, auch im Europaparlament, auch nach der Europawahl. Lasst uns gemeinsam dem rechtsextremen Rand und ihren Wahnvorstellungen eines sogenannten Europas der Vaterländer entgegentreten. In einem Europa in ihrem Sinne, in dem jedes Land isoliert und auf sich allein gestellt ist, säßen unsere zentral- und osteuropäischen Partner auf dem Präsentierteller. Russland und China hätten leichtes Spiel. Aber wie die Machenschaften ihrer Spitzenleute ja gerade zeigen, vielleicht ist das auch genau ihr Plan. Loyalität zu Russland und China, Politik gegen unser Land und unser Europa. Eine starke Europäische Union ist das beste Mittel gegen Sie und Ihre Freunde im Kreml und für ein Europa für die Zukunft. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort für die Gruppe BSW André Hunko.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als vor 20 Jahren 10 neue Länder der EU beitraten, war die Euphorie groß. In Volksabstimmungen in diesen Ländern war eine überwältigende Mehrheit für diese Beitritte. Der EU-Erweiterungsprozess erschien als unhinterfragbare historische Erfolgsgeschichte. Die Idee von dauerhaftem Frieden, Wohlstand, sozialer Sicherheit und Freiheit schienen Wirklichkeit zu werden. In der Zwischenzeit ist die Jubelstimmung in Ernüchterung umgeschlagen. Weniger als 30% der Menschen in Frankreich und Deutschland etwa befürworten noch die Aufnahme neuer Beitrittsländer. Daran ändern auch Sonntagsreden nichts. Mit dem Brexit hat ein wichtiger Akteur die EU verlassen. Der Anteil der EU an der Weltwirtschaft und am Welthandel schrumpft. Heute zeigen sich die Grenzen der politischen Integration. Unter den jetzigen Umständen wäre etwa die Aufnahme der Ukraine oder der Türkei unverantwortlich. Vor allem aber ist Europa von kriegerischen Auseinandersetzungen umgeben. Die europäischen Debatten werden zunehmend geopolitisch geführt. Die Sprache des Krieges herrscht wieder in Europa. Der Irrglaube, nur hochgerüstete Armeen tragen zur Sicherheit bei, prägt inzwischen die Debatten. Wir brauchen aber ein souveränes Europa, das als vermittelnde Friedensmacht auftritt, nicht als verlängerter Arm der USA oder der NATO. Warum etwa wurden die Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland in Istanbul geführt, während zeitgleich der Europäische Rat in Brüssel das noch nicht mal zum Thema machte im März 2022? Warum wird in der Türkei ein Getreideabkommen ausgehandelt, nicht etwa in Paris, Rom oder Berlin? Warum gehen diplomatische Initiativen von vielen Teilen der Welt aus, sogar von afrikanischen Präsidenten, aber nicht von Scholz oder Macron? Wir müssen die Kunst der Diplomatie nach Europa zurückholen. Es braucht einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine und in Gaza. Vielen Dank.
Als nächster hat das Wort der fraktionslose Abgeordnete Stefan Seidler.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit der Osterweiterung besteht die Europäische Union nicht mehr nur aus dem alten Westeuropa, sondern reicht von der portugiesischen Atlantikküste bis an den Fluss Nava an der Grenze zu Russland. Und während 2004 vor allem wirtschaftliche Themen die Debatte um die Erweiterung der EU dominierten, ist die Situation heute eine andere. Der russische Angriffskrieg macht den historischen Wert der Europäischen Union als Friedensprojekt wieder greifbarer. Das kriegerische Verschieben von Ländergrenzen hat über Jahrhunderte Tod und Leid über Europa gebracht. Und durch gemeinsame Institutionen sollte dem ein Ende bereitet werden. Meine Heimat, das Grenzland zwischen Dänemark und Deutschland, ist durch die blutigen Kriege von 1848 bis 1918 tief geprägt. Und viele sehen heute in der Zusammenarbeit zwischen Dänemark und der Bundesrepublik seit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen zum Schutz und der Förderung von Minderheiten einen Modellcharakter. Klar ist aber, nicht die Grenzziehung von 1920 hat die Jahrzehnte der Anfeindungen beendet und das Grenzland zu dem gemacht, was es heute ist, sondern die kulturelle, gesellschaftliche und politische Integration unserer Minderheiten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, eine gute Minderheitenpolitik ist ein unerlässlicher Bestandteil der DNA des europäischen Friedensprojektes und damit der Europäischen Union. Aber es wäre falsch, Minderheitenpolitik auf Kulturpolitik zu reduzieren. Und wer das tut, der missversteht ihre Komplexität und ihre identitätsstiftende Bedeutung. Und auch darüber müssen wir reden, liebe Frau Roth und liebe Frau Lührmann. Gesellschaftlich ist der Dialog mit unseren Minderheiten, ihre Unterstützung und Einbindung ein wertvoller Aspekt der gesellschaftlichen Vielfalt, die unsere liberalen Demokratien prägen und sie stark machen.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Das tue ich sehr gerne. Immer wieder sind Minderheiten in der europäischen Geschichte, aber auch gerade in diesen Tagen Spielball großer Mächte. Eine gute Minderheitenpolitik setzt Konflikt und Grausamkeit die Stärke unserer offenen Gesellschaft entgegen. Minderheitenpolitik ist Friedenspolitik. Vielen Dank.
Und als Nächster hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Alexander Radwan.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Kolleginnen! 20 Jahre Osterweiterung sind Anlass, zurückzuschauen und nach vorne zu schauen. Ich war damals im Europäischen Parlament und kann mich noch sehr gut an die Debatten erinnern, die da waren: Freizügigkeit, Wirtschaft, Landwirtschaft. Und damals haben schon meine Bauern recht gut gewusst, bevor die Agrarkapitel dann in die Umsetzung kamen, dass diejenigen, die als erstes von einem neuen Markt profitieren werden, die bayerischen Bauern sein werden. Und wenn man sich heute anschaut, und 20 Jahre werden jetzt jeden Tag in der Zeitung darlegen, Wirtschaftsinstitute, dass der Profit ökonomisch sowohl auf der Seite der Beitrittsländer als auch der ursprünglichen Länder sind. Aber meine Damen und Herren, das war die Diskussion von damals. Und die Zeiten haben sich in 20 Jahren leider entsprechend verändert. Und es sind überwiegend Länder, und das wurde kurz mal angesprochen, die beigetreten sind des früheren Warschauer Paktes. Und man muss sich nur mal vorstellen, und das sage ich gerade an die Besucher, weil sie bekommen ja mit, wie hier teilweise extrem argumentiert wird, wenn diese Osterweiterung nicht stattgefunden hätte, wäre Europa, wäre Deutschland heute sicherer, wenn diese Länder nicht beigetreten wären? Nein, sie wären es nicht, meine Damen und Herren. Und bei aller Diskussion, die wir intern führen um Ungarn, um die Slowakei, kann ich nur sagen, ich bin froh, dass diese Länder in der Europäischen Union sind. Sie sind am Ratstisch, sie sind im Europäischen Parlament, sie sind in der Kommission, und man muss mit ihnen hart ringen. Und wir alle haben es ja gesehen, dass es kein Status quo sein muss, dass es so bleibt. Die Wahlen in Polen haben gezeigt, dass es auch dann anders weitergehen kann. Und darum ist es wichtig, diese Länder auch dabei zu haben. Europa ist größer, sicherer, stabiler geworden. Und hat natürlich auch eine neue Perspektive gebracht durch die Osterweiterung und, lassen Sie mich auch sagen, durch die Norderweiterung. Und das betrifft insbesondere die Frage, wie friedlich dieser Kontinent ist. Und da würde ich mir schon wünschen, meine Damen und Herren, dass die sozialdemokratischen Vertreter hier, Stegner, Mützenich, nicht nur mit Gerhard Schröder reden, sondern hin und wieder auch mal mit den Kollegen in den Ostländern, osteuropäischen Ländern, als auch in den skandinavischen Ländern, meine Damen und Herren. Aber noch mehr möchte ich darauf hinweisen. Was würde es eigentlich bedeuten, bei einem Bild, das vorhin vom Schiff genannt wurde, wenn dieses Europa versenkt würde? Wir haben Fraktionen hier im Deutschen Bundestag, die diese Europäische Union zerstören wollen. Sie wollen den Austritt aus der Europäischen Union, aus der NATO. Und sie sind auch bereit dafür, die Interessen Deutschlands, sie sind bereit dafür, die Interessen Deutschlands mit ihren Kandidaten an Russland im wahrsten Sinne des Wortes zu verkaufen. Gestern war es Russland, heute ist es China und morgen ist es möglicherweise der Iran. Dazu pflegen Sie ja auch beste Kontakte, meine Damen und Herren. Das sind diejenigen, die jetzt antreten für das Europäische Parlament. Das sind nicht die Vertreter deutscher Interessen, meine Damen und Herren. Die Erweiterung ist geostrategisch geboten, meine Damen und Herren. Es geht um die Sicherheit und die Perspektive, aber um die Frage auch, wie bleibt Europa zukünftig handlungsfähig? Und das ist für mich ein Kernelement. Wir brauchen europäische Reformen. Wir müssen schauen, wie entsprechend in Rat und Kommission zusammengearbeitet werden, wie zukünftig das Budget aussieht, meine Damen und Herren. Das muss alles vorher gemacht werden, meine Damen und Herren. Und da möchte ich schon Frau Lührmann Sie ansprechen. Sie haben es ja vorhin angedeutet. Sie haben die Problematik schon beschrieben. Aber die Bundesregierung ist hier äußerst schwach aufgestellt. Der deutsch-französische Motor ist komplett zum Erliegen gekommen. Es wäre hier an Deutschland und Frankreich voranzuschreiten, mit den anderen Staaten gemeinsam, gerade in diesem kleinen Zeitfenster voranzugehen, meine Damen und Herren. Wir sind an einer wichtigen Weichenstellung, welche Rolle Europa zukünftig spielen wird, meine Damen und Herren. Und unser Auftrag ist es, dass das, was wir genießen konnten in den letzten 70 Jahren, in Freiheit und Wohlstand zu leben, dass das nicht nur für unsere Generation ist, sondern auch für die nächsten Generationen. Besten Dank.
Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Ich rufe auf die Tagesordnung.